Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
War es eine verpasste Chance, eine mutmaßliche Befangenheit der Richterin gegen Karl-Heinz Grasser und Co. doch irgendwie dran zu kriegen? Das glaubt zumindest einer der Anwälte im spektakulärsten Korruptionsfall der Zweiten Republik, kann man sagen, im Fall Buwok Grasser. Und die Rede ist von Oliver Scherbaum, dem Anwalt, der heute mein Gast ist.
Schönen guten Abend.
Herr Scherbaum, Sie haben da eben via Facebook ein bisschen Ihren Unmut oder dezenten Unmut breit gemacht wegen der Causa Befangenheit der Richterin, die ja mehrere Anwälte in diesem Fall gesehen haben. Was meinen Sie damit konkret?
Ja, also zunächst Unmut. Ich glaube einfach, dass es eine verpasste Gelegenheit ist, das Vertrauen in die Justiz, nämlich hinsichtlich Fairness und Unbefangenheit, zu stärken.
Das nennt sich Unmut, wenn man der
Meinung ist. Wir haben einen Fall vorliegen, wo also wirklich sehr viele Fragen zur Befangenheit zu behandeln waren. Und es ist immer so bei der Befangenheit, das ist subjektiv. Für den einen ist etwas befangen, für den anderen nicht. In diesem Fall, glaube ich, wäre es eine gute Gelegenheit gewesen, aufgrund der doch erheblichen Unmutsdinge, die hier geäußert worden sind, von dem Ehemann, auch der Frau Rath, hier ein Zeichen zu setzen, ein Signal zu setzen und damit auch wirklich das Vertrauen wieder in die Justiz herzustellen. Und das ist leider nicht passiert.
Vielleicht für jene Zuschauer, die das nicht so ganz genau verfolgt haben. Es geht um die Richterin im vorherigen Prozess, also nicht jetzt vor dem OGH-Urteil. Und deren Mann hat Tweets abgesetzt seinerzeit, die
despektierlich und zumindest die Unschuldsvermutung massiv verletzt haben. Und wir wissen, wie der oberste Gerichtshof hier entschieden hat, nämlich dass eine Befangenheit nicht vorliegen soll, weil also diese Tweets ja nicht von der Richterin selbst, sondern von ihrem Ehemann gekommen sind. Ich kann dazu nur sagen, natürlich besteht so ein Anschein, weil wenn ein fachkundiges Familienmitglied sich hier quasi so einmischt.
Man muss dazu sagen, er selber ist auch Richter.
Er ist auch Richter, er war sogar ihr Ausbildungsrichter früher. Und wenn sich eben ein fachkundiges Familienmitglied einmischt in die Beurteilung eines Sachverhalts, dann glaube ich, dass der objektive Anschein der Befangenheit, und um den geht es ja, es geht ja nicht darum, dass man wirklich weiß, ob sich jetzt ein Gericht, ein Richter beeinflusst fühlt oder beeinflusst ist, sondern es geht darum, ob der außenstehende Dritte das so annehmen könnte.
Gut, aber weil wir das Jahr 2025 haben und weil ich auch eine Frau bin und auch schon wiederholt unterschiedlicher Meinungen in Partnerschaften war, muss man schon dazu sagen, man ist nicht als Frau verantwortlich für das, was der Mann twittert.
Da bin ich voll d'accord mit Ihnen, sehe ich ganz genauso. Aber noch einmal, es geht ja nicht darum, ob Sie dann tatsächlich beeinflusst sind, sondern nur, ob ein außenstehender Dritter glauben könnte, dass das so ist. Und noch einmal, wesentliches Element, und das, glaube ich, kommt immer wieder zu kurz, ist, dass es hier um einen fachkundigen Ehegatten geht. Also das ist ja nicht so, wie wenn jetzt meine Frau sich hier irgendwie einmischt in meine tägliche Arbeit, die nicht fachkundig ist, sondern es geht um einen Strafrichter, der also wirklich auch ein Fachkundiger ist und der natürlich in einer Beziehung, das wäre weltfremd, das anzunehmen, dass dort nicht im Hause der Richterin darüber gesprochen wird, über diesen Fall, dass das natürlich eine Einflussnahme sein könnte. Und das würde ja schon ausreichen. Jeder Zweifel einer Befangenheit reicht ja schon aus.
Jetzt ist diese Formulierung, das Vertrauen in die Justiz wiederherstellen, natürlich eigentlich sehr hart, weil das heißt, dass das Vertrauen in die Justiz verloren gegangen sei. Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
Das kommt, glaube ich, liegt im Auge des Betrachters, ne? wer das sagt. Klar, es gibt sehr viele Menschen, die sagen, sie haben das Vertrauen in die Justiz jetzt wiedergewonnen, weil das Urteil so gefallen ist, wie es gefallen ist. Aus der Sicht derjenigen, die hier dann auf der Anklagebank sitzen, die werden ihr Vertrauen mit Sicherheit verloren haben. Wie das in der Anwaltschaft zu betrachten ist, glaube ich, ist auch unterschiedlich. Aber die Leute, die damit befasst waren, die sich jahrelang damit befasst haben, die, das traue ich mich doch sagen, haben massive Zweifel an dieser Justiz gewonnen. Ja. Mhm.
Aber glauben Sie, dass es zum Beispiel, weil natürlich die Hauptfigur Karl-Heinz Grasser sehr prominent war, seinerzeit auch ein sehr beliebter Politiker, dann eingeheiratet hat in die Familie Swarovski, dass das eine Rolle gespielt hat? Aber vielleicht auch sein Verhalten?
Allein die Frage beantwortet schon, was es ist. Das sehe ich ganz genauso. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich glaube, dass am Ende des Tages die überlange Verfahrensdauer sogar dazu geführt hat, dass man vielleicht eben diese Messlatte, die die Justiz eigentlich an den höchsten Ansprüchen festmachen sollte, vielleicht ein bisschen nach unten gelegt wurde, weil man eben gerade nicht es noch einmal machen wollte. Es hätte sonst ja eine Aufhebung des Urteils gegeben, dann wären aus den 16 Jahren Verfahren 21 Jahre geworden und das hätte keinem gefallen. Und von daher hat man vielleicht auch dann diese Messlatte, die eben an den höchsten Ansprüchen zu legen ist, vielleicht nicht ganz so hoch angesetzt und gesagt, naja, also dann ist eben keine Befangenheit gegeben und dann muss man eben das Urteil auch nicht oder das Verfahren auch nicht wiederholen.
Jetzt haben Sie diese lange Verfahrensdauer angesprochen und 16 Jahre ist tatsächlich ein Wahnsinn und das haben wir heute diskutiert und ich war der Meinung, wenn man da nicht das Geld der Familie Swarovski im Hintergrund hat, wie kann man sowas dann überhaupt noch finanzieren? Also selbst jemand, der gut verdient hatte, ist das dann überhaupt noch möglich?
Also man muss einmal zum einen sagen, die 16 Jahre Verfahrensdauer sind ja nicht so, dass also die Anwälte jetzt 16 Jahre lang tagtäglich
trotzdem,
dafür arbeiten.
Sie sind
aber
alle natürlich, nicht günstig.
Natürlich, wir leisten gute Arbeit und von daher wollen wir auch entsprechend entlohnt werden. Ich glaube, das steht uns auch zu, das ist eh klar.
Kriegen, aber es ist nun mal nicht günstig.
Es ist nicht günstig, natürlich. In diesem Fall, und das muss man auch jetzt einmal korrigieren, und das hat Gott sei Dank auch die Senatspräsidentin gestern geklärt, wenn man ein Rechtsmittel und seine Rechte wahrnimmt in einem Verfahren, dann hat hier überhaupt niemand sich etwas vorwerfen zu lassen. Das ist das gute Recht. Ich bin sehr froh, dass die Frau Senatspräsidentin das auch so in diesen deutlichen Worten klargestellt hat. Aber Sie haben recht, natürlich, das muss man sich auch einmal leisten können. Gott sei Dank ist es auch so, dass in den meisten Strafverfahren das natürlich wesentlich schneller geht, weil die Komplexität auch nicht gegeben ist, weil es keinen Auslandsbezug gibt, weil man nicht warten muss auf irgendwelche Unterlagen aus Liechtenstein oder sonst was.
In dem Fall war es besonders aufwendig wegen diesen ganzen Stiftungskonstrukten. Das ist Stichwort Liechtenstein für jene, die es nicht mehr so genau in Erinnerung haben. Trotzdem sind Sie der Meinung, man sollte das vielleicht ähnlich wie in Italien begrenzen den Rahmen, in dem man ermittelt, weil 16 Jahre ist halt, ich sage immer, ich kann nicht beurteilen, wer hier schuldig oder unschuldig ist, aber ich kann beurteilen, dass man eigentlich Menschen ruiniert mit 16 Jahren.
Das mit Sicherheit. Und wir müssen ja gar nicht nur nach Italien schauen, es reicht ein Blick nach Deutschland. Dort gibt es ja auch eine absolute Verjährungsfrist. Und ich halte es wirklich für geboten, dass man darüber massiv nachdenkt bei der Gesetzgebung, weil es kann nicht sein, dass man für ein Delikt, das im Jahr 2004 begangen wurde, dann im Jahr 2025 letztlich rechtskräftig verurteilt wird. Es hat ja auch nichts nur jetzt damit zu tun, wie viel Zeit schon in der Zwischenzeit vergangen ist. Da gibt es ja Milderungsgründe, die das Strafgesetzbuch auch vorsieht. Sondern es geht auch darum, dass man ja diese Sachverhalte gar nicht mehr aufklären kann. Stellen Sie sich vor, Sie wären im Jahr 2018 gefragt, wie etwas gewesen ist im Jahr 2004. Das ist fast unmöglich. Da wird schon so viel vermischt aus der Erinnerung, aus dem, was man gelesen hat. Und deswegen macht diese absolute Verjährungsfrist natürlich Sinn. Ja.
Kommen wir jetzt zu Grasser selbst. Das Urteil 4 Jahre bedeutet ja, dass er zwingend jetzt tatsächlich die Haft antreten muss. Wie konkret schaut das aus? Da gibt es jetzt natürlich viele, die sagen, er wird eh nicht im Gefängnis sitzen müssen, doch wird er müssen, oder?
Naja, also auch allfällige Rechtsmittel an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte haben ja keine aufschiebende Wirkung. Von daher ist dem Haftantritt der Aufforderung zum Haftantritt dann auch Folge zu leisten. Wie lange man dann tatsächlich in Haft ist, was für Erleichterungen es gibt, insbesondere in Bezug auf Fußfesseln oder sowas, das ist dann abhängig davon, wie lange man auch dann tatsächlich im Haft bleiben muss, weil es gibt ja auch die Möglichkeit der bedingten Entlassung. Eine halbe Strafe, 2/3 der Strafzeit, das ist ganz unterschiedlich, kommt dann darauf an, wie das entschieden wird.
Wer entscheidet das denn dann?
Das entscheidet entweder das Landesgericht, das die Strafe verhängt hat, in dem Fall das Landesgericht für Strafsachen Wien, oder eben dann die Justizvollzugsanstalt.
Und wie rasch könnte man eben in so einen partiellen, also es gibt ja Freigänge, wenn man einer Arbeit nachgeht, wie rasch könnte das passieren?
Das ist von Justizvollzugsanstalt unterschiedlich, aber das kommt ganz darauf an, das gibt es nicht. Aber es ist in der Praxis so, dass natürlich man einmal eine Zeit lang in der Justizvollzugsanstalt auch im Vollzug ist, bevor man dann Freigang oder sonstige Dinge beantragen und auch erhält.
Und im optimalsten Fall, wann könnte er eine Fußfessel, also in den Hausarrest entlassen werden?
wenn man davon ausgeht, dass man vielleicht die Halbstrafe bekommt, ne, das wäre dann schon die günstigste Prognose.
Das heißt 2 Jahre.
Und dann müsste man natürlich auch schauen, wie sich die Gesetzgebung jetzt ändert. Es ist ja derzeit so, dass man nur 12 Monate Freiheitsstrafe dann noch zum Schluss mittels Fußfessel abbüßen kann. Wenn das jetzt erhöht wird, wo es eigentlich schon in der letzten Regierungsvorlage geplant war, dass man das auf 24 Monate erhöht, wäre es natürlich entsprechend schneller möglich. Ja.
Könnte er das relativ rasch?
Das heißt, da
hat er doch Aussichten, dass es, weil es klingt jetzt alles natürlich schrecklich brutal, 4 Jahre, aber er hat Aussichten, dass er nicht allzu lang in Haft bleiben muss.
Das wäre denkbar, ja.
Gut, wir werden den Fall natürlich weiter beobachten. Oliver Scherbaum, vielen Dank für das Interview.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview gleich weiter. Bleiben Sie dran.